SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. Die Schweiz spendet für die Philippinen. Bei der Glückskette wurden seit dem Morgen 2,5 Millionen Franken zugesichert. Das Geld ist auch bitter nötig.
Das ist so enorm zerstörig. Also einfach kein Haus ist unversehrt geblieben,
sagt der Leiter des Schweizer Korps für humanitäre Hilfe im Tagesgespräch. Die weiteren Themen: Kampf gegen Geschlechtskrankheiten in der Schweiz.
Eigentlich müsste es so sein, dass man auch dem Hausarzt sagen kann: Herr Doktor, mich beißt es unten, ich war meiner Frau nicht treu, schauen Sie doch bitte mal.
Wünscht sich der Mann vom Bundesamt für Gesundheit. Start zum Rückbau von Fukushima. Seit dem Morgen werden hochradioaktive Brennelemente geborgen. Ein heikles Unterfangen, warnen Strahlenexperten. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Miriam Knecht. Sie hat die Nachrichten.
10 Tage nach dem verheerenden Wirbelsturm Haiyan sammeln Glückskette und SRG für die Opfer auf den Philippinen. Bisher wurden Spenden in der Höhe von rund 2,5 Millionen Franken zugesagt. Der Sturm hat nach Angaben der Behörden 3.700 Menschen das Leben gekostet. Rund 1.200 werden noch vermisst. Die materiellen Schäden werden auf 14,5 Milliarden Dollar geschätzt. In den ersten 6 Monaten 2013 haben sich leicht mehr Menschen neu mit HIV angesteckt als im letzten Jahr. 331 Fälle hat das Bundesamt für Gesundheit registriert. Hochgerechnet auf das ganze Jahr werden 660 HIV-Diagnosen erwartet. In diesem Jahr hätten sich vor allem mehr homosexuelle Männer neu mit dem HIV-Virus infiziert. Bei heterosexuellen Personen hingegen stecken sich immer weniger mit HIV an. Auch die Zahl der Syphilis-Diagnosen geht zurück. Hingegen haben immer mehr Heterosexuelle die Geschlechtskrankheit Tripper. Die Solothurner Behörden haben einem Porsche-Fahrer zu Recht vorläufig das Auto weggenommen. Im konkreten Fall vor dem Bundesgericht ging es um einen Lenker, der im Mai im solothurnischen Welschenrohr geblitzt worden war. Laut der Radarkontrolle fuhr er im Baustellenbereich mit 145 statt mit 60 Stundenkilometern. Der Porsche-Fahrer war außerdem mehrfach vorbestraft. In der Schweiz haben in den Sommermonaten 2013 etwas mehr Menschen gearbeitet als im Sommer davor. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm laut dem Bundesamt für Statistik im dritten Quartal um 0,6% zu. Verantwortlich dafür sind insbesondere ausländische Arbeitnehmer. Und auch bei den Geschlechtern gab es Unterschiede. So stieg die Zahl der erwerbstätigen Frauen um 1,6%, während es bei den Männern 0,2% weniger waren. Noch bevor das Verteidigungsdepartement VBS über seine Sparmaßnahmen in den Kantonen offiziell informiert, wird bereits Kritik laut. Der Aargauer Regierungsrat will sich nach Angaben der Nachrichtenagentur STA gegen einen möglichen Abbau wehren. Die Armeestandorte seien für die Volkswirtschaft des Kantons von großer Bedeutung. Außerdem stelle die Armee im Kanton Aargau rund 600 Arbeitsplätze zur Verfügung. Auch in anderen Kantonen machen sich die Behörden stark für die Standorte der Armee, zum Beispiel in Zürich, St. Gallen und Graubünden. Laut dem VBS muss der Immobilienbestand um mehr als ein Drittel verkleinert werden. Das heißt auch, dass mehrere Standorte zugehen müssen. Der Kanton Wallis wehrt sich dagegen, die Bauzonen zu verkleinern. Die Regierung lehnt die Verordnung des Bundesrats zum revidierten Raumplanungsgesetz ab. Diese will die Zersiedelung der Schweiz bremsen. Die Verordnung verletze die Autonomie der Kantone, argumentiert die Walliser Regierung. An der Urne hatte das Wallis das revidierte Raumplanungsgesetz als einziger Kanton abgelehnt. Das Wallis hat die größten Baulandreserven der Schweiz. Im japanischen Atomkraftwerk Fukushima haben Spezialisten damit begonnen, hochradioaktive Brennstäbe zu bergen. Rund 1500 Brennelemente aus einem beschädigten Reaktorgebäude werden in Behälter verlegt. Später werden sie mit einem Kran abtransportiert. Diese Umlagerung soll ein Jahr dauern. Umweltschützer haben in der polnischen Hauptstadt Warschau gegen die Nutzung von Kohle protestiert. Greenpeace-Aktivisten kletterten auf das Dach des Wirtschaftsministeriums, wo eine zweitägige internationale Kohlekonferenz stattfindet. Nach 3 Stunden wurden sie von Sicherheitskräften heruntergeholt. Auch vor dem Warschauer Nationalstadion, wo die UNO-Klimakonferenz stattfindet, gab es Protestkundgebungen gegen die Energiegewinnung aus Kohle. Diese würde die Umwelt belasten. In China sind die Preise für Immobilien so stark gestiegen wie seit Jahren nicht mehr. In den größten Städten des Landes waren Eigentumswohnungen und Häuser im Oktober durchschnittlich fast 10% teurer als vor einem Jahr. Und dieser Trend setzte sich fort, heißt es von der Statistikbehörde in Peking. Besonders stark gestiegen sind die Immobilienpreise demnach in der Finanzmetropole Shanghai. In der Schweiz wird etwas weniger Bier getrunken. Im letzten Braujahr waren es knapp 458 Millionen Liter, rund 1% weniger als im Vorjahr, wie der Schweizer Brauereiverband mitteilt. Demnach ist Billigbier beliebt. Vor allem inländische Biermarken wurden weniger getrunken. Hingegen wurde rund 9% mehr Bier aus dem Ausland importiert. In Paris hat es in der Redaktion der Zeitung Libération eine Schießerei gegeben. Ein Unbekannter schoss in der Eingangshalle um sich und verletzte einen Mitarbeiter schwer. Der mutmaßliche Täter konnte flüchten, sein Motiv sei unbekannt. Erst am Freitag war es bei einem anderen Medienunternehmen in Paris zu einem ähnlichen Zwischenfall gekommen. Ein Bewaffneter war bei einem Nachrichtensender aufgetaucht und hatte Drohungen gegen Journalisten ausgestoßen. Es wurde aber nicht geschossen.
Sie hören Rendezvous, gleich aus dem Katastrophengebiet auf den Philippinen, wo Schweizer Helfer wieder sauberes Wasser sichern. Dann, eine Geschlechtskrankheit ist keine Schande. Darüber schweigen, aber schon, sagt das BAG. Wo Kohleproduzenten und Klimaschützer getrennt verhandeln, die Eindrücke unseres Reporters aus Warschau vom Kohlegipfel. Nach den Unruhen am Wochenende steht Libyen am Rande des Abgrunds, warnt der Experte.
Wenn das so weitergeht, könnte ein Bürgerkriegsszenario leider Wirklichkeit werden.
Schlechte Aussichten für Libyen also, hoffentlich bessere. An der Börse und am Himmel, bitte Miriam Knecht.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.360 Punkten, plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.23,35 gehandelt, der Dollar zu 91,32. Das Wetter? Der Hochnebel mit einer Obergrenze bei 900 Metern löst sich am Nachmittag teilweise auf, sonst ist es noch ziemlich sonnig. Morgen Dienstag ist es oft bewölkt und von Westen her setzt Regen ein. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1200 Meter. Die Höchsttemperatur liegt bei 6 Grad. Im Süden bleibt es bis morgen Abend meist grau. Heute regnet es vereinzelt, morgen verbreitet bei 10 Grad.
Sag es, wie du willst, aber sag es. Sprich mit deiner Partnerin über Geschlechtskrankheiten.
Ja, genau. Wie spricht man über Dinge, die uns peinlich sind? Das Bundesamt für Gesundheit gibt diese Antwort. Doch diese Kampagne gegen die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten scheint bisher noch nicht bei allen wie gewünscht zu wirken. Im ersten Halbjahr haben sich wieder mehr Heterosexuelle zum Beispiel mit Trippe infiziert. Bei Homosexuellen hingegen sind die Zahlen hier stabil. Peter Maurer.
Als Lustseuche von vorgestern galt zum Beispiel Syphilis. Komponist Beethoven wurde deshalb taub und Philosoph Nietzsche starb daran. Doch Syphilis ist längst keine alte, verstaubte Plage mehr, sondern eine moderne Geschlechtskrankheit. Roger Staub vom Bundesamt für Gesundheit bestätigt und ergänzt:
Es ist eindeutig so, dass die Fälle bei Syphilis und Gonorrhoe und bei Chlamydien zunehmen.
Syphilis, die sogenannte Soldatenkrankheit, und Gonorrhoe, der Tripper, sind auf dem Vormarsch. Interessant, bei der Verbreitung der beiden Geschlechtskrankheiten gibt es Unterschiede zwischen Homo- und Heterosexuellen.
Der Tripper oder die Gonorrhoe ist häufiger bei heterosexuellen Männern. Wir meinen, dass viele davon sich im Ausland anstecken, meistens bei Sex mit vielleicht nicht Prostituierten, aber doch mit Leuten, die nicht in einer monogamen Beziehung leben. Und Syphilis ist mehr ein Thema von schwulen Männern.
Wieso diese Unterschiede? BAG-Mann Staub muss passen.
Ich kann Ihnen darauf keine schlüssige Antwort geben.
grundsätzlich meint freilich Staub, wenn's unten juckt und beißt, unbedingt untersuchen lassen, darüber offen sprechen. Doch auch hier gibt's Unterschiede zwischen Schwulen und Heteros.
Es sieht so aus, dass schwule Männer eher freier über ihr Sexualleben sprechen und halt auch mit den Checkpoints Beratungs- und Teststellen haben, die auf sie zugeschnitten sind.
Was höchstwahrscheinlich mit den Präventionskampagnen in Sachen HIV und AIDS zu tun hat. Mit Blick auf Geschlechtskrankheiten bei Heteros meint deshalb Präventionsspezialist Staub,
ja, auf jeden Fall bräuchte es mehr Ärzte, die sich getrauen, über Sex zu reden und Männer auch ansprechen auf ihr Sexualverhalten und auf ihre sexuelle Gesundheit. Das ist ein Defizit, das schon länger bekannt ist, dass hier Hemmungen bestehen. Wir wissen, dass die Patienten vom Arzt angesprochen werden möchten. Und von den Ärzten wissen wir, dass sie meinen, die Patienten müssten zuerst anfangen.
Aber für den Fall, dass die Hemmschwelle beim Hausarzt zu reden immer noch zu hoch ist, gibt es anonyme Anlaufstellen, sogenannte Checkpoints, die auch Heteros offen stehen.
Es gibt auch heterosexuelle Männer, die ins Checkpoint gehen. Es gibt dermatologische Polykliniken, wo man einfach und relativ anonym sich untersuchen lassen kann.
Der beste Schutz vor Geschlechtskrankheiten ist jedoch immer noch Safer Sex, nur mit Gummi und Sperma und Blut nicht in den Mund. Und das gilt für alle, Heteros und Schwule.
Wo anfangen? Das fragt sich, wer Bilder von den Taifunschäden auf den Philippinen sieht. Offensichtlich sind die Straßen zu räumen, die Häuser wieder aufzubauen. Doch oft fehlt es auch an Grundlegendem wie sauberem Wasser. Hier setzt ein Team des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe ein. Tobias Fessler hat eine Wasserfachfrau des Schweizer Korps im Norden der Insel Cebu begleitet.
Wie es hier im Dorf Bagat vor dem Taifun einmal ausgesehen hat, lässt sich auf den ersten Blick nur grob erahnen. Armierungseisen ragen aus dem Boden, zwei Pfeiler hängen horizontal in der Luft, daneben liegt ein massiver Wassertank. Fassungsvermögen etwa 100.000 Liter, gefüllt gute 100 Tonnen schwer. Erst nach einiger Zeit wird klar, was hier nun nur Zentimeter neben dem Haus liegt, ragte einst in stattlicher Distanz zum Haus Meter hoch in den Himmel, bis der Taifun kam und das Reservoir zum Einsturz brachte. Die Hydrogeologin Ellen Millens inspiziert für das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe die Wasserversorgung im sturmversehrten Norden der Insel. Inspizieren heißt, mit eigenen Augen sehen.
Also hier sieht man vor allem, wie wichtig es ist, vor Ort zu kommen und das anzuschauen. Denn wie in den anderen Fällen bis jetzt, die wir heute angeschaut haben, haben sie gesagt, dass falls sie jetzt wieder Elektrizität hätten, dann würde das alles wunderbar funktionieren.
So auch in diesem Fall. Doch mit Strom alleine geht hier gar nichts mehr. Fazit: Totalschaden. Der Barangay-Captain, der Dorfoberste, ist mit den Schweizer Fachkräften vor Ort. Er räumt nun auch ein, dass es doch mehr als nur Elektrizität braucht, um die Wasserversorgung in seinem Dorf wiederherzustellen. Der Taifun Haiyan sei der stärkste gewesen, den er in seinen 64 Lebensjahren je erlebt habe.
You know, this storm, since childhood, I'm now 64 years old. This is the first time that I have observed with this kind of storm. Very dangerous, dangerous.
Der Sturm habe alles zerstört. Auch das solide Fundament des Wassertanks kaputt.
It destroy everything. This tank is very strong foundation, but you know, damage.
Sein Dorf hat nun keinen Zugang zu frischem Trinkwasser mehr. Ein unhaltbarer Zustand für die Bevölkerung, den das Schweizer Korps für humanitäre Hilfe so schnell wie möglich beheben will. Ellen Millens hat sich deshalb bereits mit dem Barangay-Captain abgesprochen.
In diesem Fall jetzt hier wären sie auch sehr bereit, solche Reservoirs zu haben, wo man auch wirklich das Wasser halt chloren kann. Weil im Moment versorgt sich die ganze Bevölkerung, und zwar 1400 Haushalte, damit Wasser aus offenen Brunnen.
Und das ist heikel, denn dieses Wasser ist nicht behandelt. In einem nächsten Schritt werden deshalb Standorte für die mobilen Wasserreservoirs gesucht, die die rund 7000 Dorfbewohner mit sauberem Wasser versorgen können. In der Regel geht das rasch. Dafür werde für die Tanks eine flache, erhöhte Stelle vorbereitet, erklärt die Schweizer Wasserspezialistin Milns.
Sie heißen Bladder Tanks, das heißt auf einer Höhe von 1 Meter liegen die da wie ein Wasserbett. Sie sehen aus wie Matratzen. Dann von dieser Höhe aus geht es zu einem Wasserstand, wo da 8 Wasserhahnen sind, wo die Leute kommen können. Das heißt, 8 Leute können gleichzeitig ihre Kanister füllen dort.
Um die gesamte Bevölkerung des Dorfes zu versorgen, braucht es mehrere solcher Anlagen. Die alte Wasserversorgung wird hier wohl nicht wieder instand gestellt. Der Standort war schlecht. Näher beim Dorf müsste der neue sein, erklärt der Dorfoberste, und auf einer Anhöhe stehen. Zudem müssten künftig alle Häuser an der Wasserversorgung angeschlossen werden. Doch der Barangay-Captain macht sich wenig Hoffnung, dass bald schon ein neuer Tank für alle dastehen wird. Sie hätten kein Geld für sowas.
No, we don't have any. We don't have budget for this. I don't know if the national government will permit us to loan, so we can have a new tank.
Vielleicht gebe ja die philippinische Regierung dem Dorf einen Kredit für einen neuen Tank, fügte an. Angesichts der riesigen Zerstörung auf verschiedenen Inseln des Archipels und der äußerst hohen Zahl betroffener Personen müssen sich die einzelnen Dörfer aber in Geduld üben, bis das Geld aus Manila in alle Gegenden des Landes kommen wird. Der Wiederaufbau hier auf den Philippinen wird Jahre dauern.
Die Reportage von Tobias Fessler. Einen Überblick über die Zerstörung hat, soweit das im jetzigen Zeitpunkt möglich ist, unser Gast im Tagesgespräch, Manuel Bessler, der Leiter des SKH. Er beschreibt um 13 Uhr im Tagesgespräch. Und von den Philippinen weiter nach Nordosten, nach Japan, wo ein Erdbeben und ein Tsunami seinerzeit alles veränderten. In Fukushima hat heute eine heikle Zeit begonnen. Die Brennstäbe werden aus einem beschädigten Reaktorgebäude geborgen. Die Arbeiten sollen bis zu einem Jahr lang dauern. Frage an Martin Fritz in Tokio. Experten warnen vor einer Strahlenkatastrophe. Was ist an dieser Bergung so gefährlich?
Also die Befürchtungen richten sich darauf, dass die Brennelemente bei der Bergung beschädigt werden oder sich überhitzen und im schlimmsten Fall drohen dann eine unkontrollierte Kettenreaktion und der Austritt von großen Mengen an Radioaktivität. Es gibt einige Experten, die vor einer solchen zweiten Katastrophe in Fukushima warnen.
Wie viel Radioaktivität könnte denn überhaupt austreten? Also insgesamt sind es ja 1500 Brennstäbe.
Ja, das sind insgesamt 400 Tonnen atomarer Brennstoff da in dem Kühlbecken von Reaktor 4. Jedes Brennelement ist knapp 5 Meter lang und enthält zwischen 60 und 80 Brennstäbe und 85% davon sind abgebrannt, also benutzt. Und sie enthalten insgesamt 14.000 Mal so viel Cäsium, wie bei der Explosion der Hiroshima-Bombe freigesetzt wurde. Aber das ist natürlich eine rein hypothetische Zahl.
Die Bergung hätte schon vor 2 Wochen starten sollen, wurde dann aber verschoben. Wieso eigentlich?
Naja, nicht nur im Ausland, auch in Japan ist das Misstrauen in die Fähigkeiten von TEPCO groß und die japanische Atomaufsicht, die ja inzwischen unabhängig ist, die hält diese Bergung für gefährlicher als die leckenden Tanks mit radioaktivem Wasser auf dem Gelände des AKWs. Und deswegen musste TEPCO in den letzten 2 Wochen weitere Übungen durchführen und außerdem ausländische Experten konsultieren. Und erst nach dem grünen Licht dieser Fachleute wurde heute mit den Arbeiten begonnen.
Dass man überhaupt verschieben musste, ist das aus Ihrer Sicht ein Grund zur Sorge?
Also die Bergung dieser Brennelemente ist sicherlich eine sehr komplizierte und gefährliche Operation. Und sie ist auch ein Muss. Sie lässt sich nicht vermeiden, weil das Reaktorgebäude durch die Wasserstoffexplosion während der Katastrophe schwer beschädigt wurde und die Brennelemente bis vor kurzem unter freiem Himmel lagerten. Und man weiß nichts über den Zustand der Brennelemente. Die sind ja über viele Tage lang nicht richtig gekühlt worden oder zeitweise sogar mit aggressivem Salzwasser gekühlt worden. Dazu kommt, dass in dem Kühlbecken noch Trümmerteile von der Explosion liegen. Das könnte eine Quelle von Beschädigungen sein. Und außerdem wird diese Operation manuell über einen externen Kran durchgeführt. Das sind die Leute in den berühmten Schutzanzügen mit den 3 Handschuhen übereinander. Normalerweise läuft so etwas automatisch.
Und jetzt machen es diesmal die Menschen.
Ja, und wie heikel das alles ist, das erkennt man an der Tatsache, dass TEPCO zuerst rund 200 unbenutzte neue Brennelemente aus dem Becken herausholt, die nicht so radioaktiv sind und die auch keine Kühlung brauchen.
Zum Schluss noch ganz kurz, seit 7 Uhr Schweizer Zeit läuft die Bergung. Was ist denn bisher geschehen?
Ja, heute Morgen um 10 Uhr Ortszeit wurde zuerst mit einem Kran ein sogenannter Castor-Behälter in das Kühlbecken hineingelassen und dann 5 Stunden später das erste Brennelement mit einem zweiten Kran hochgezogen, unter Wasser zur Seite bewegt und dann in diesen Castor-Behälter abgesenkt. Und bis morgen Nachmittag will man dann 22 Brennelemente in den Behälter umlagern. Dann wird der Behälter zugemacht, aus dem Reaktorgebäude herausgezogen, dekontaminiert und auf einen Lastwagen gehoben. Und der bringt die Brennstäbe dann zu einem anderen Kühlbecken in einer 50 Meter entfernten Lagerhalle.
Martin Fritz über den Beginn einer heiklen Bergung der Brennstäbe in Fukushima gehört im Rendezvous. In Warschau geht es diese Woche gleich zweifach um die Kohle. In einem Konferenzraum ringen die Klimadelegierten unter der Leitung der polnischen Regierung darum, den Ausstoß von Treibhausgasen zu bremsen. Im anderen trifft sich die internationale Kohleindustrie zu einem Kohlegipfel, mitorganisiert von der polnischen Regierung und begleitet von Protesten der Umweltorganisationen. Thomas Häusler war heute Morgen an der Eröffnung des Kohlegipfels.
Morgens um 8 vor dem Wirtschaftsministerium. Es herrscht friedliche Stimmung. Greenpeace-Aktivisten haben ein großes Protesttransparent ans Gebäude gehängt. Viele Polizisten schauen zu und auch ein paar Aktivisten. Der Eingang zum Kohlegipfel ist diskret im Hinterhof, die Zutrittskontrolle streng. Nur registrierte Teilnehmer zugelassen, Ausweis- und Gepäckkontrolle, Metalldetektor. Im Saal gibt's Kaffee und Häppchen. Mehrere Teilnehmer, die ich anspreche, wollen nicht über den Gipfel reden. Als es das erste Mal klappt, eine Überraschung.
Ich bin beschäftigt bei der Klimaallianz Deutschland. Das ist ein Netzwerk aus über 100 Umwelt- und Entwicklungsorganisationen.
Und was bringt's jetzt hier an diesen Kohlegipfel?
Neugierde. Also man muss wissen, was macht der Gegner, was will der Gegner.
Es sei kein Problem gewesen, sich für den Kongress des Gegners anzumelden. Ihre Kolleginnen übrigens seien draußen bei der kleinen Demo. Beim nächsten Versuch bekomme ich doch noch einen Kohlevertreter vors Mikrofon. Frederick Palmer, ein hoher Manager von Peabody, dem weltgrößten privaten Kohleförderer. Was ist der Zweck dieses Gipfels, frage ich ihn.
It's educational to let people understand better the long-term need for using coal as an electricity and the advancements that coal has made in terms of improving the emission profile from coal.
Der Gipfel solle den Menschen erklären, warum die Welt noch lange Kohle brauche und welche Fortschritte es bei ihrem sauberen Einsatz bereits gebe. Ich frage nach, welche Fortschritte?
The absolute values of coal have to do with people values, in that coal is low cost.
Der große Wert der Kohle liege darin, dass sie billigen Strom garantiere. Erst im Nachsatz schiebt Palmer ein, dass moderne Kohlekraftwerke etwas weniger CO2 ausstießen als alte, weil sie effizienter seien und kaum mehr atemschädlichen Dreck. Wie kommt es dann aber, dass in Polen Fachleute darüber klagen, dass die hier existierenden Kohlemeiler nach wie vor die Gesundheit der Menschen gefährden?
So there are side effects from the older plants, but you still get electricity from those plants.
Alte Werke hätten Nebenwirkungen, aber sie lieferten halt auch Strom. Er sei sicher, sagt Palmer, dass die polnische Regierung die Kraftwerke modernisieren werde. Zu Hause in den USA kämpft der Kohleförderer Peabody übrigens gegen neue Umweltrichtlinien, die dort die Kohlewerke sauberer machen sollen. Ich habe danach noch ein amüsantes Gespräch mit einem Professor von der Danziger Universität, der sagt, man müsse alles in die richtige Perspektive setzen. Natürlich produzierten Kohlekraftwerke CO2, aber das täten Pflanzen und Menschen ja auch, wenn sie atmen. Als Milton Catlin, der CEO der Weltkohlevereinigung, den Kongress offiziell eröffnet, begrüßt er ausdrücklich auch die paar anwesenden Kohlekritiker.
My name is Milton Catlin. I'm the chief executive of the World Coal Association, and I'm grateful to see you all here today and hopeful for fruitful discussions between all of us.
Man setze auf Diskussion, um zusammen Lösungen zu finden, wie Kohle klimafreundlicher werden könne. Tatsächlich werden auch einige Umweltexperten am Gipfel sprechen. Draußen haben die Demonstranten inzwischen eine große Lunge aufgebaut, um auf die Gesundheitsschäden durch Kohle hinzuweisen. Noch immer hat es mehr Polizei als Demonstranten, von denen nur wenige Polen sind.
Well, that's true. Maybe we don't really go in the streets and protest here. That's connected to a lot of things. You should know that.
Das stimme schon, sagt Anna Draschkiewicz vom polnischen Grünen Netzwerk. In Umfragen spreche sich die polnische Bevölkerung für sauberere Energie aus, aber man gehe dafür nicht so auf die Straße. Am Nationalfeiertag vor einer Woche hätten Rechtsnationalisten in Warschau Randale veranstaltet und so blieben die Menschen lieber zu Hause. Während ich mit Anna Draschkiewicz rede, hat die Polizei das Greenpeace-Plakat vom Gebäude heruntergeholt. Das ging so ohne Gegenwehr vor sich, dass ich es erst nachher bemerke.
Libyen, das an Rohstoffen reiche Land, verarmt und versinkt zunehmend im Chaos. Nachdem am Wochenende Demonstranten und Milizen einander angegriffen hatten und über 40 Menschen starben, hat der Stadtrat von Tripolis zum Generalstreik aufgerufen. Der Streik solle ein Zeichen der Trauer setzen. Wenn eine Regierung auf blutige Zusammenstöße zwischen Milizen und Demonstranten so reagiert, indem sie ein symbolisches Zeichen setzt, bedeutet dies dann, dass diese Regierung machtlos ist? Das fragte ich den Libyen-Kenner Bert Staufer.
Ja, das muss man tatsächlich so sehen. Die Sicherheitslage ist in den letzten Wochen und Monaten hat sich drastisch verschlechtert. Vorgestern ist zum Beispiel der Vize-Geheimdienstchef entführt worden. Vor 5 Wochen ist der Regierungschef verschleppt worden. Die Autorität des Staates wird täglich untergraben und die Regierung muss ohnmächtig zuschauen. Es ist wirklich eine sehr, sehr prekäre Lage.
Die Regierung hat es nicht geschafft, die verschiedenen Milizen zu entwaffnen. Wer regiert denn in Wirklichkeit in Libyen?
Die Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen geschieht, wer alles Einfluss nimmt, zum Beispiel ausländische Staaten, auf das Geschehen in Libyen. Klar ist aber, dass die gewählte Regierung angewiesen ist auf eine Zusammenarbeit mit den großen Katibas, diesen ehemaligen Milizenverbänden, ob die jetzt in die Sicherheitskräfte integriert sind oder nicht.
Die Milizen sind ja untereinander zum Teil auch verstritten. Wenn man diese ganze Lage anschaut, schafft es denn Libyen überhaupt aus eigener Kraft, wieder zu einem Land, zu einer Nation zusammenzuwachsen? Oder bräuchte es da nicht wieder die Hilfe von außen?
Im Moment ist in dieser Hinsicht Pessimismus angesagt. Die Kräfte, die auf einen Zerfall und auf eine Teilung Libyens hinarbeiten, die scheinen stärker zu sein als die anderen, die das Land einen wollen, die das Land wieder aufbauen wollen. Hilfe müsste von Libyen ausdrücklich angefordert werden. Das ist aber angesichts der Sensibilität in Libyen gegenüber fremden Eingriffen und vor allem vom Westen sehr, sehr heikel, sehr schwierig. Man kann in diesem Zusammenhang erinnern, dass nach der Verschleppung eines Kaida-Aktivisten von einer amerikanischen Spezialeinheit Anfang Oktober die militärische Zusammenarbeit zwischen USA und Libyen aufs Eis gelegt worden ist.
Eigentlich ist ja aber Libyen ein reiches Land, auch reich an Erdöl. Was ist denn mit diesem Erdöl? Wer profitiert davon?
Libyen ist dringend angewiesen auf diese großen Einnahmen aus dem Erdöl- und Erdgasgeschäft. Doch seit mehreren Monaten finden an verschiedenen Förderstellen und an Verschiffungsstellen Blockaden statt. Das heißt, die Ausfuhr dieses Erdöls wird verhindert, vor allem durch Milizionäre. Und der libysche Staat kommt so zunehmend in Bedrängnis, weil ihm diese Geldsummen fehlen zum Aufbau des Landes und auch zur Erfüllung der Forderungen der Milizionäre, die eben an diesen Orten streiken.
Wenn wir alles zusammenfassen, Bert Staufer, was Sie gesagt haben, scheint es, dass die Regierung immer stärker unter Druck kommt. Wohin mündet das in Libyen?
Man muss leider davon ausgehen, dass Libyen in einer sehr, sehr kritischen Phase ist, dass Libyen am Abgrund steht. Wenn das so weitergeht, könnte ein Bürgerkriegsszenario leider Wirklichkeit werden.
Sagt der Libyen-Kenner Bert Staufer. Bald ist es eins, die Glückskette sammelt für die Opfer des Taifuns auf den Philippinen. Und wie die Hilfe angelaufen ist, das schildert uns gleich im Tagesgespräch der Leiter des Schweizer Korps für humanitäre Hilfe selbst. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Miriam Knecht zum gleichen Thema.
Knapp 3 Millionen Franken. So viel haben die Glückskette und die SRG seit dem Morgen gesammelt für die Opfer des Wirbelsturms Haiyan auf den Philippinen. Im letzten halben Jahr haben sich 331 Personen in der Schweiz neu mit dem HI-Virus angesteckt. Das sind leicht mehr als 2012. Auch bei anderen Geschlechtskrankheiten hat der Bund Zunahmen registriert. Heterosexuelle haben vermehrt Tripper, Homosexuelle mehr Syphilis. Im japanischen Atomkraftwerk Fukushima haben Spezialisten damit begonnen, hochradioaktive Brennstäbe zu bergen. Diese werden einzeln in Behälter gesteckt und dann von einem Kran abtransportiert. Das gefährliche Unternehmen soll ein Jahr dauern.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.